Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer Zwischenfolge Ausgeglaubt. Ich glaube nicht mehr, dass interreligiöser Dialog wichtig ist bei unserer Hauptfolge. Und ihr habt uns mit zum Teil sehr langen und auf jeden Fall zahlreichen Reaktionen darauf eingedeckt. Manu, magst du mal beginnen?
Genau, gerne. Also Jean-Marc schreibt, also dankt uns für die Episode und schreibt dann, die Diskussion wäre doch recht weltlich verlaufen und die Bibel hätte doch auch einige ziemlich markante Positionen zu anderen Religionen. Deshalb frage ich mich, schreibt er, gibt es auch aus christlich-theologischer Sicht Gründe, einen interreligiösen Dialog entweder bewusst anzustreben oder bewusst zu meiden?
Ja, Bibel ist dein Thema. Was sagst du?
Bibel ist mein Thema. Ja, also das ist natürlich, also es ist eine berechtigte Rückfrage, es ist aber auch eine komplexe Rückfrage, weil es natürlich wie bei fast allen oder bei allen Themen nicht so ist, dass die Bibel etwas ganz Bestimmtes zu anderen Religionen sagt, sondern dass es eine reiche Auseinandersetzung in den biblischen Überlieferungen mit außer israelischen und außer christlichen Religionen gibt, im Alten und im Neuen Testament. Da arbeiten sich die Texte dran ab. Und das heißt, man kann das nicht so gerade alles auf einen Kamm scheren. Es gibt natürlich so diese pointierten Beispiele. Ich habe die auch immer gemocht. So Elia auf
und
dem
die
Berg.
Baalspriester.
Genau, Elia auf dem Berg Karmel, 1. Könige 18, glaube ich, oder 2. Nee, 1. Könige 18, wo es zum großen Showdown kommt. Und Elia als der Prophet Jahwes schlachtet dann schlussendlich die 400 Baalspriester ab und Gott, der Gott Israels ist derjenige, der mit Feuer antwortet. Das ist jetzt nicht unbedingt ein allzu konziliantes Vorbild für den interreligiösen Dialog.
Ich sehe dich schon als kleinen Jungen, wie du Freude hattest an dieser Geschichte.
Ja, also das Storytelling ist ganz bemerkenswert an der Stelle, schon sagen.
Ja. Ja, ich glaube, es gibt ja noch einen großen Unterschied, wenn wir jetzt über Religionen nachdenken, was die in der Bibel für eine Rolle spielen und was die jetzt heute bei uns für eine Rolle spielen sollen in so Konzepten wie interreligiösem Dialog, dann sind Religionen, wenn sie in der Bibel vorkommen, meistens auch mit Staaten. Also Staaten jetzt nicht mit einem modernen Staat, aber mit einer Volksgruppe irgendwie verknüpft, oder? Und da ist dann quasi die Religionsgruppe und die Volksgruppe ziemlich schwer auseinanderzuhalten. Mhm. Wenn wir ja heute eigentlich gerade das Umgekehrte haben, dass wir nicht mehr Nationalstaaten, mindestens wenn wir jetzt über westliche Gesellschaften sprechen, klar auf eine Religion hin definieren können. Also wir können jetzt nicht sagen, das ist die christliche Schweiz oder das ist die islamische Schweiz. Ja. Und deswegen führen wir natürlich sehr viele Diskurse darüber, ob es denn irgendwie Wurzeln gäbe, religiöse Wurzeln, die uns noch Identität geben und etwas ausmachen. Aber das ist schon ein sehr viel schwächeres Konzept, als zu sagen, das ist Israel und Israel hat diesen einen Gott und wir sind Juden. Mhm. Mhm. Das ist wahrscheinlich schon ein sehr großer Unterschied, wenn man sich das dann anschaut.
Ja, und das ist ja auch sicher ein Grund, warum in den biblischen Texten es gibt wirklich an vielen Stellen auch ganz, ganz konfrontative Überlieferungen, natürlich in denen eben das Volk Israel oder dann auch die in der Apostelgeschichte richtige Encounters, sehr, sehr spannungsreiche Begegnungen mit Vertretern anderer Religionen oder eben mit Anhängern anderer Götter haben. Aber da geht es oft auch ganz stark um die Identität auch des Volkes Israels. Im Alten Testament, diese ganzen Begegnungen, da war quasi die Identität Israels mit in Gefahr durch diese anderen Götter glauben, die dann eingedrungen sind. Deshalb wird ja auch der Götzendienst, also der Dienst an fremden Göttern aufs Schärfste verurteilt in, genau, in Israel. Also da, das hat immer auch mit der Identität Israels als ein Volk zu tun. Mhm. Und da haben sich natürlich die Konstellationen auch verschoben.
Genau, ja, genau. Und dann finde ich halt auch, wenn wir uns jetzt heute überlegen, was wir aus diesen biblischen Texten ziehen können, dann kommen wir wahrscheinlich nicht sehr weit, wenn wir jetzt überall Zitate suchen, wo verschiedene Religionen aufeinander stoßen, sondern wir müssen ja irgendwie versuchen, also wenn es normativ werden soll, oder? Also wenn die Frage ist, was wir jetzt tun sollen, müssen wir irgendwie sagen, es gibt in diesen Geschichten für uns verpflichtende Momente oder, ja, quasi eine rote Linie, die wir da konstruieren und der wir folgen. Mhm. Und da würde ich jetzt sagen, wäre so aus einer reformierten Sicht, der ich mich sehr verpflichtet fühle, natürlich immer diese Frage, wo weist jetzt etwas auf Christus hin?
Ja.
Und dann würde ich jetzt am ehesten in diesem Bereich suchen. Und da fällt mir natürlich dann schon ein, oder, dass Jesus von Nazareth als Verkündiger zum Beispiel in der Geschichte vom barmherzigen Samaritaner erzählte, ja, eben gerade etwas von einem Fremden, der dann das Richtige tut,
ja,
der eigentlich in der richtigen Haltung unterwegs ist. Und ich glaube, was ich jetzt daraus mitnehmen würde, wäre gar nicht so eine Faszination und zu sagen, immer alles Fremde ist dann auch automatisch besser oder so,
das meine ich nicht
damit, sondern so eine Offenheit und zu sagen, auch beim Fremden gibt es was zu lernen.
Ja.
So vielleicht.
Also,
und das macht Paulus auf dem Areopag auch wieder. Das ist ja nicht nur einfach eine rhetorische Kunstfigur, dass er quasi sagt, ich bewundere eure Frömmigkeit, aber jetzt hier sage ich euch noch, wie das Ding heißt, sondern da ist ja schon auch die Überlegung dabei, es gibt etwas, das schon da ist und das ich bewundernswert finde und das ich gut finde.
Ja, absolut.
Komm, wir machen weiter mit der nächsten Frage, sonst verquatschen wir uns noch.
Ja, es gäbe noch viel zu sagen.
Ja, also willst du noch etwas sagen, Manu? Dann mach.
Ja, höchstens zu diesem Punkt der Identität. Ich glaube, das ist schon heute auf andere Art und Weise ist das natürlich auch wieder eine Frage. Es gibt ja, das wird ja gerade im interreligiösen Dialog, wird das ja auch immer wieder so kritisch angemahnt, vielleicht von konservativeren Religionsvertretern, so, ja, wenn man da die Grenzen niederreißt und die Dinge nicht mehr klar macht, dann verlieren wir unsere Identität.
Genau,
ja?
Genau.
Also auf seine Weise ist das natürlich, aber wir haben da ja uns auch schon für ausgesprochen, dass der Dialog mit Vertretern anderer Religionen eben geführt wird, auch in einem Bewusstsein dafür, was mir an meiner Religion, an meinem Glauben unverlierbar wichtig ist.
So. Genau. Ja. Ja, das hast du jetzt eigentlich eine schöne Überleitung gemacht zu Irene. Irene hat eine etwas längere Nachricht geschrieben. Ich nehme da etwas raus, was ich denke, was ihren Punkt gut zum Ausdruck bringt. Sie schreibt, ich finde überhaupt, dass Neugierde für unsere Mitmenschen in einem etwas, für ihre Kultur, Sprache oder Religion eine gute Eigenschaft ist, die wir ein wenig mehr walten lassen dürften, vor allem was den Glauben und unsere Dogmen betrifft. Wenn wir uns da etwas mehr getrauen würden, über den Tellerrand zu gucken, statt uns in kulturellen und religiösen Ideologien einzubunkern, hätte das sicher auch eine günstige Nebenwirkung auf den Frieden unter den Menschen weltweit. Ich finde das eine super gute Haltung, oder?
Ja.
Dass es diese Neugierde ist. Und bei dieser Neugierde schwingt dann aber für mich eben mit, dass ich das nicht irgendwie vereinnahmen muss, dass ich nicht sagen muss, das ist ja bei denen genau gleich, oder? Das ist ja alles irgendwie dann dasselbe und jetzt wissen wir es und haben uns verstanden.
Ja.
Das ist natürlich auch etwas, was man ja eigentlich nicht meint mit interreligiösem Dialog, sondern da ist ja etwas, so eine Haltung dahinter, dass ich einen bestimmten Glauben oder eine bestimmte Hoffnung gerade auch deshalb wertschätzen kann und toll finden kann, weil ich da eine Differenz erfahre zu meinem eigenen Glauben oder meiner eigenen Hoffnung.
Ja. Ja. Ja, das kann die Dinge auch spannend machen. Und kann aber auch, also es kann dazu beitragen, dass auch Vorurteile abgebaut werden in einer solchen Neugierde. Ich habe das also nicht nur in interreligiösen Kontexten, sondern sonst auch immer wieder erlebt, dass wenn mir die Neugierde gereicht hat, wirklich mich in die Lebenswelt eines anderen hineinzudenken und mir zu überlegen oder ihn zu fragen oder sie zu fragen, ja, aber wie tickst du denn, wie kommst du darauf, warum ist dir das so wichtig? Es hat oft dazu geführt, dass auch mein sehr grob schlechtes richtiges Bild des anderen irgendwie verfeinert wurden und auch Vorurteile abgebaut wurden. Es kann natürlich auch sein, dass gewisse Vorurteile bestätigt werden. Das gibt es natürlich auch.
Gell? Ja, und das erinnert mich jetzt gerade noch an eine lange Sprachnachricht, die ich bekommen habe von Martin. Martin hat da beschrieben, wie er, indem er einer rabbinischen Lektüre gefolgt ist, ganz viel über Schriftauslegung gelernt hat und ganz vieles auch darüber, was dann für ihn selbst und seine Theologie wieder befruchtend war.
Ja. Ja.
Und das ist eigentlich so mein Ideal. Also wenn ich das letzte Mal gegen interreligiösen Dialog geschimpft habe, dann meinte ich eigentlich dieses... sich selbst eine Macht geben, dadurch, dass man sich einigt auf etwas als religiöse Bürger in einem säkularen Staat und dann da ein Eigenrecht dagegen behauptet. Aber wo ich es natürlich ganz stark finde, ist, wenn wir plötzlich Lernfelder finden für unser eigenes Denken, Glauben und wie wir das ausdrücken können.
Ja. Und da hat der Dialog auch absolut seine Berechtigung. Wir haben ja auch eben Rückmeldungen gekriegt von Leuten, die gefunden haben, wir hätten es uns da ein bisschen zu einfach gemacht. Und das ist ja vielleicht auch der Fall, also dass wir so auch was du festgehalten hast zur, sag jetzt mal, eingeschränkten Bedeutung des interreligiösen Dialoges in unserem Breitengraden, das muss natürlich nicht für alle Kontexte in gleicher Weise stimmen. Gell?
Ja, also da könnten wir vielleicht auch kurz auf die sehr lange Mail von Marc eingehen. Marc arbeitet bei der Reformierten Kirche und ist wirklich ein ausgewiesener Spezialist für interreligiösen Dialog und hat mir jetzt mal wieder gezeigt, dass wir da ein Bild haben von interreligiösem Dialog, was er sagen würde, das ist total überholt, was ihr da eigentlich vorgestellt habt, oder? Und ich glaube, es gibt jetzt verschiedene Punkte, die man da hervorheben könnte. Ich versuche das jetzt einfach mal auf drei Punkte zu reduzieren, die mir echt wichtig scheinen.
Okay, sehr gut.
Das eine ist so, wir haben ja gesagt, kein Weltfrieden ohne Religionsfrieden, das glauben wir nicht mehr. Mhm. Und ich glaube auch, dass das eine gewisse Berechtigung hat, wenn wir jetzt rein an westliche Kulturen denken, die säkular operieren. Mhm. Dort muss das auch so sein. Aber Marc weist völlig zu Recht darauf hin, dass es natürlich auch ganz andere Gebiete und Regionen gibt. Also zum Beispiel den Irak nennt er als ein Beispiel, wo tatsächlich Verständigung darüber, was jetzt etwas religiös bedeutet, dann entscheidend dafür sein kann, ob jemand versklavt werden kann oder nicht.
Ja, krass.
Und dort hat das dann natürlich einen ganz direkten Impact. Mhm. Oder? Und da gebe ich auch gerne zu, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, wusste ich auch nicht. Mhm. Und da könnte man vielleicht noch mal sagen, dass in religiösen Gesellschaften interreligiöser Dialog noch mal eine ganz andere politische Bedeutung auch hat als bei uns. Das wäre vielleicht dieser erste Punkt. Dann das zweite, da habe ich viel gelernt, danke Marc, war meine Behauptung, ich habe ja behauptet, dass eigentlich der interreligiöse Dialog etwas ist, das aus dem christlichen, westlichen Denken kommt und auch nur dort seine Notwendigkeit hat. Und da sagt Marc dann, das stimmt nun wirklich überhaupt nicht und bringt da Beispiele sehr tief verankerter und alter Konzepte schon, die es im Islam gibt, wo die Debatte und das Gespräch gerade mit Andersreligiösen ganz zentral ist. Und es gibt da sogar wichtige Stellen im Koran dazu. Und er belegt das auch mit Suren. Das finde ich auf jeden Fall auch interessant. Mhm. Und dann vielleicht dieser dritte Punkt, das war diese Idee, die ich vertreten habe, dass man unter interreligiösem Dialog vielleicht so was versteht, das jetzt nur darauf zielt, Macht zu erhalten. Da sagt Marc, nein, das macht ihr euch zu einfach. Es geht gar nicht nur um Macht, sondern es geht darum, dass wir ja auch als religiöse Menschen an einem gesamtgesellschaftlichen Projekt mitwirken wollen.
Ja.
Und das positiv gestalten wollen. Und wenn da Religionen nicht einfach nur nebeneinander herlaufen, sondern wirklich etwas miteinander zu tun haben sollen, dann müssen die sich untereinander auch verständigen und kennenlernen.
Ja, ja. Also ich finde das sehr, sehr hilfreich, auch diese differenzierenden und teilweise auch kritischen Rückmeldungen. Eben, man könnte sich fragen, ja, was ist denn die Alternative? Jemand hat dann geschrieben, ja gut, besser als Krieg ist religiöser, interreligiöser Dialog immer noch. Ja. Das ist auf jeden Fall
ja, aber so. Aber sogar Wespen sind besser als Krieg, weißt du?
Ja, aber ich meine nur, das ist ja klar, die Alternative ist auf jeden Fall nicht eingeigelte Ignoranz der völlig. Einzelnen Religionsgemeinschaften. Genau. Das ist keine Frage.
Also vielleicht kann man ja das so abschließend mal festhalten, oder? Dass es uns eigentlich darum gegangen ist zu sagen, ich finde interreligiösen Dialog dann langweilig und auch nicht hilfreich für unsere Gesellschaft, wenn es einfach darum geht, sich bei politischen oder gesellschaftlichen Fragen zu einigen und damit einen gewissen Machtanspruch aufrechtzuerhalten.
Ja.
Ich finde ihn aber überall dort mega interessant und auch wichtig, wo es darum geht, dass jemand aus echtem Interesse verstehen will, was jemand anderes denkt oder glaubt.
Ja, ja.
Und da würde ich es dann aber eben nicht mal nur auf Religion einschränken. Also da finde ich es dann auch mega interessant, was denkt denn jetzt ein Freidenker? Wie macht er das? Was denkt ein Transhumanist?
Ja, ja, absolut.
Also dass wir diese Offenheit haben, uns zu verständigen, das finde ich total wichtig.
Ja, ja. Das wäre wieder diese Neugierde. Wir sind auch neugierig, nämlich auf Rückmeldungen unserer Zuhörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Schauer. Und wir haben uns was ausgedacht, Stefan.
Genau, wir haben uns was ausgedacht. wir haben uns so nette Masken bestellt. Schaut mal. So, mit unserer Podcast-Kachel drauf. Mal kurz hier und hier. So schaut das aus. Genau. Und wenn ihr Lust habt, auch so ein Ding zu kriegen, gibt bestimmt lustige Gespräche in der Straßenbahn oder wo auch immer, dann könnt ihr uns eine Mail schicken an contact@reflab.ch, also contact wie Kontakt, einfach auf Englisch, @reflab.ch. Und wenn ihr uns dann noch eure Adresse dazu schreibt, dann schicken wir euch die Maske. Oder fehlt noch was, Manu?
Ja, fehlt noch was. Hast du gesagt, dass wir uns wünschen würden, die Person würde einen Themenvorschlag bringen für Ausgeglaubt.
Bitte schickt uns Themenvorschläge für Ausgeglaubt. Also worüber sollten wir sprechen, was sollten wir nicht mehr glauben oder doch noch behalten und wichtig finden. Wir sind da gespannt drauf, was euch interessiert und werden das dann garantiert auch in die nächsten Folgen einbauen.
Genau, und alle ernsthaften Themenvorschläge werden belohnt mit dieser legendären Ausgeglaubt-Maske.
Ja.
Wir freuen uns auf eure Zuschriften.
Eine gute Woche und bis zum nächsten Mal mit dem Thema, Manu.
Ich glaube nicht, dass ich das Thema noch weiß. Nee, ich glaube nicht, dass das Liebe nett ist.
Ah, das kommt, glaube ich, als nächstes. Du glaubst nicht, dass Liebe nett ist. Ja. Super. Also, gute Woche euch.
Tschüss. Zusammen. RefLab.